Was bedeutet der Frankfurter Sensationsfund für die Christentumsgeschichte? Wie lautet die Inschrift des gefundenen Amuletts? Und was für einen Glauben hatte der Träger des Amuletts? All das erfährst du jetzt. Er starb im Alter von 35 bis 45 Jahren. Über sein Leben wissen wir nicht viel. Weder sein Beruf noch die Todesursache sind uns bekannt. Es könnte sein, dass trotz eines gewissen Wohlstands sein Leben nicht immer leicht war. Möglicherweise war er sogar Verfolgungen ausgesetzt. Denn der Mann war offensichtlich Christ. Und im 3. Jahrhundert nach Christus gab es im Römischen Reich regionale Christenverfolgungen. Sein Grab befand sich im antiken Nida, der Vorgängerstadt von Frankfurt am Main. Nida war zu dieser Zeit ein wirtschaftliches und religiöses Zentrum und in dieser Gegend die bedeutendste römische Stadt rechts des Rheins. In Nida herrschte eine große kulturelle und religiöse Vielfalt. Das Skelett des Mannes wurde schon im Jahr 2018 bei archäologischen Grabungen freigelegt. Und was man fand, wird oft als wissenschaftliche Sensation bezeichnet. Denn unter dem Kinn des Mannes befand sich eine 3,5 cm lange silberne Amulettkapsel, die er offensichtlich am Hals getragen hatte. In der Kapsel war eine hauchdünne, 9 cm große Silberfolie eingerollt, in die Schriftzeichen eingraviert sind. Doch das Silberblech ist so brüchig, dass es sich nicht entfalten lässt, ohne dabei zerstört zu werden. Erst im Mai 2024 wurde die Inschrift mit Hilfe technischer Verfahren sichtbar gemacht. Die dünne Silberfolie, die gerollt, aber auch geknickt und gepresst ist, wurde am Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz digital entfaltet. Dazu wurde hochmoderne Computertomographie-Technik eingesetzt. Auf diese Weise wurde ein 3D-Modell des Schriftträgers mit hoher Auflösung erstellt. Zum Vorschein kam eine lateinische Inschrift mit christlichem Inhalt. Blickt man auf die Schriftzeichen, so wirken sie zunächst wie ein chaotisches Gekritzel, kaum dass Buchstaben zu erkennen sind. Man versteht, dass der Archäologe und Experte für lateinische Inschriften Professor Dr. Markus Scholz von der Frankfurter Goethe-Universität Monate gebraucht hat, um mit Hilfe anderer Experten die Zeichen zu entziffern und eine Übersetzung vorzulegen. An dieser Übersetzung wird sich nichts Wesentliches mehr ändern. Unsicherheiten gibt es nur am linken Rand der Schrift, weil dort Teile der Folie fehlen. Sicher ist jedoch, dass es sich um einen rein christlichen Text handelt. Und darin besteht das Spektakuläre dieses Fundes. Denn zum einen wird das Grab aufgrund von Grabbeilagen auf die Jahre 230 bis 270 nach Christus datiert. Damit ist das Amulett der älteste uns vorliegende authentische Nachweis reinen Christentums nördlich der Alpen. Alle anderen vergleichbaren Funde sind mindestens 50 Jahre jünger. Jetzt gibt es Gewissheit darüber, dass es schon etwa 230 bis 270 nach Christus Christen im heutigen Frankfurt gab. Damals war das Christentum noch nicht römische Staatsreligion und es wurde im Römischen Reich zeitweise als Bedrohung der Ordnung empfunden. Was trieben die Christinnen und Christen da bei ihren Versammlungen? Munkelt man nicht davon, dass sie Fleisch und Blut von Toten verspeisen? Warum lehnen sie Prostitution, Wagenrennen, Spiele zu Ehren der heidnischen Götter und der Toten und viele andere übliche Verhaltensweisen ab? Warum grenzen die sich auf diese Weise von der anderen Bevölkerung ab? Die Wut der heidnischen Bevölkerung führte hier und da zu Ausschreitungen gegen die neue Sekte. Und unter einigen römischen Kaisern gab es grausame Verfolgungen von staatlicher Seite. Sicher ist, dass sich der christliche Glaube in atemberaubender Geschwindigkeit im Römischen Reich ausgebreitet hat, im Osten noch schneller als nach Norden hin. Es muss eine Faszination von diesem Glauben ausgegangen sein, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Und das, obwohl es lebensgefährlich werden konnte, sich zum Christentum zu bekennen. Umso mehr überrascht es, dass die Inschrift ein rein christliches Bekenntnis ist. Denn normalerweise waren derartige Amulettinschriften bis ins 5. Jahrhundert hinein von einer Religionsvermischung gekennzeichnet. Man verstand sie gern als einen magischen Schutzzauber, der den Träger vor Unheil bewahren sollte. Da konnte es nicht schaden, wenn verschiedene Götter angerufen oder Dämonen abgewiesen wurden. Die Frankfurter Inschrift aber gilt allein Jesus Christus. Was sagt nun diese Inschrift? Wie lautet ihr Text? Ich muss noch einige Vorbemerkungen dazu machen. Es handelt sich um 18 Zeilen ohne Punkt und Komma und ohne Silbentrennung geschrieben, so wie es damals üblich war. Wenn eine Zeile zu Ende war, schrieb man das angefangene Wort einfach in der nächsten Zeile weiter. Die Gravur war offensichtlich eine schwierige Angelegenheit, was ja auch verständlich ist bei einer so mikroskopisch kleinen Schrift. Jedenfalls sitzen nicht alle Striche da, wo sie hingehören. Die deutsche Übersetzung ist an manchen Stellen schwierig, weil am linken Rand einige Stücke der Silberfolie fehlen und nicht immer klar ist, welches Wort oder welche Buchstaben dort ersetzt werden müssen. Die Übersetzung, die ich jetzt vorlese, folgt der von Professor Dr. Markus Scholz. Aber ich habe mir erlaubt, vom theologischen Sinn her und mit dem Lexikon neben mir einige behutsame Änderungsvorschläge oder Ergänzungen anzubringen. Die habe ich meinem Lexikon entnommen. Ich verfüge zwar nur über sehr bescheidene Lateinkenntnisse, aber ich hoffe, dass ich mit meinen Vorschlägen nicht so ganz daneben liege. Wer neben der deutschen Übersetzung auch den lateinischen Text lesen möchte, der kann das auf meiner Website christseinverstehen.de tun. Die deutsche Übersetzung der Inschrift lautet so: Im Namen des heiligen Titus. Heilig, heilig, heilig. Im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Der Herr der Welt widersetzt sich nach Kräften allen Anfechtungen oder allem Zurückkehren. Gott gewährt dem Wohlbefinden Zuwachs. Dieses Rettungsmittel schütze den Menschen, der sich hingibt dem Willen des Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Da sich ja vor Jesus Christus alle Knie beugen, die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen oder die Unterwelt, und jede Zunge sich bekenne zu Jesus Christus. Der Text ist im Namen des heiligen Titus geschrieben. Titus war ein ehemaliger Heide, ein Heidenchrist, so nennt man das. Einer, der sich zum Christentum bekannt hatte und ein enger Mitarbeiter und Vertrauter des Paulus wurde. Er wird von Paulus mehrmals in seinen Briefen genannt, vor allem im 2. Korintherbrief. Außerdem enthält das Neue Testament einen Brief des Paulus an Titus. Dieser Brief wird in der deutschen Theologie aufgrund historischer Unstimmigkeiten und für Paulus unüblicher Formulierungen meist nicht als echter Paulusbrief behandelt, sondern als ein unter dem Namen und in der Nachfolge des Paulus verfasster Brief. Ob das so ist, sei mal dahingestellt. Man kann das auch ganz anders sehen. Jedenfalls war es damals normal und hatte nichts mit Betrug zu tun, dass jemand sich bewusst in die Tradition eines anderen stellte und dessen Lehre unter seinem Namen dann sozusagen fortsetzte. Titus wurde offenbar unter den Heidenchristen des dritten Jahrhunderts als heilig verehrt, also als von Gott auserwählter und begnadeter Verkünder des Evangeliums. Ich finde es bemerkenswert, dass man nicht nur des Paulus verehrend gedachte, sondern auch des sehr viel unbekannteren Titus. Man tat damit kund, dass nicht nur die erfolgreichsten Verkündiger und Lehrer unsere dankbare Erinnerung verdient haben, sondern auch diejenigen, die weniger bewirkt haben. Vielleicht gibt es auch für uns Menschen, die nur am Rande unserer Lebensgeschichte auftraten und an die wir gar nicht mehr denken, die aber dennoch wichtig oder sogar entscheidend für unseren Lebens- und Glaubensweg waren und deren wir uns deshalb vielleicht öfter mal mit Dankbarkeit wieder erinnern sollten. Die darauf folgende Anrufung, heilig, heilig, heilig in Zeile 2, ist seit dem 4. Jahrhundert aus der Liturgie bekannt. Jetzt gibt es für diese sprachliche Formel einen deutlich früheren Beleg. Das dreifache Heilig leitet bis heute den Höhepunkt der katholischen Liturgie ein, nämlich die Eucharistiefeier. In der lutherischen Liturgie gehört es ebenfalls zur Abendmahlsfeier. Man nennt dieses dreifache Heilig Trishagion, eine Zusammensetzung aus dem griechischen Tris, dreimal, und Hagios, heilig. Damit soll die Dreieinigkeit Gottes, die Trinität, ausgedrückt werden. Für Christen in heidnischer Umgebung war es wichtig, sich vom heidnischen Polytheismus, also dem Glauben an viele Götter, abzugrenzen. Deshalb bekannte man sich zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und zwar so, dass man alle drei als gleichermaßen heilig betrachtete, also als drei Seinsweisen des einen Gottes. Und man sah sie nicht als drei Götter. In der dritten Zeile wird dann auch das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ausgesprochen. Damit ist gesagt, dass Jesus nicht einfach ein besonders gläubiger Mensch war oder ein Prophet, sondern dass uns in ihm Gott selbst begegnet. Wenn man in Jesus nicht eine Gestalt Gottes sieht, dann gelangt man schnell dahin, seine Worte und seine Werke zu relativieren und dadurch abzuwerten. Wenn er nicht Gott gleich war, dann ist mit ihm nicht das letzte Wort über Gott gesprochen und andere Worte über Gott können ihm gleichgestellt oder sogar vorgeordnet werden. Die Trinitätslehre ist also wesentlich für den Glauben an Jesus Christus. Darum wird dann im Anschluss auch vom Herrn der Welt gesprochen. Gemeint ist entweder Gott, der Vater, oder, was wahrscheinlicher ist, der gekreuzigte, auferstandene und mit Gott vereinte Jesus Christus. Hier wird also das Bekenntnis ausgesprochen, dass ein Gekreuzigter der Herr der Welt ist, der Herrscher über die Welt. Der gekreuzigte Jesus Christus setzt sich gegen alles Leid durch, wird gesagt, so wie er sich gegen den Tod durchgesetzt hat. Er widersetzt sich auch allen Anfechtungen oder, andere Übersetzung, falls da ein anderes Wort einzusetzen ist, er widersetzt sich aller Rückkehr, nämlich der Rückkehr zum Unglauben. Also er widersetzt sich allen Anfechtungen oder aller Rückkehr zum Unglauben, je nachdem, welches Wort dort zu ergänzen ist. Der Glaube an Jesus Christus in einer Umwelt, die von diesem Glauben nichts wissen will, ist immer der Gefahr ausgesetzt, sich der herrschenden Weltanschauung in Wort und Tat anzuschließen. Diese Anfechtung gibt es heute wie damals. Darum ist es wichtig, sich diese Gefahr vor Augen zu führen. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, die herrschende Meinung zu übernehmen. Dieser Gefahr gilt es vielmehr, sich zu widersetzen und dabei auf den Herrn der Welt zu vertrauen. Möge er uns davor bewahren, dass wir uns der Mehrheit mit unseren Gedanken, Worten und Taten anschließen. Wir können uns dem widersetzen in der Zuversicht, dass dadurch unser Wohlbefinden nicht beeinträchtigt wird, sondern dass es im Gegenteil dadurch gesteigert wird. So steht es im weiteren Text. Gott selbst wird dafür sorgen. Unsere Sorge, dass es uns schlecht bekommen wird, wenn wir nicht der Mehrheitsmeinung folgen, ist deshalb unbegründet. So wie wir in allen Lebenslagen auf die Fürsorge Gottes vertrauen können. Vordergründig kann es natürlich geschehen, dass wir in eine Notlage geraten, dass wir zum Beispiel Stress bekommen, wenn wir eine andere Richtung vertreten und anders leben als unser Umfeld. Ich denke aber, dass wir prinzipiell Anerkennung erfahren werden, wenn wir unseren Standpunkt mit Liebe gegenüber unseren Mitmenschen vertreten. Und selbst wenn die Anerkennung ausbleibt, können wir im Bewusstsein leben, das Richtige, das Gottgemäße zu denken und zu tun. Und das kann ein tiefes inneres Wohlbefinden in uns auslösen, auch wenn uns äußerlich die Anerkennung unserer Mitmenschen versagt bleibt. Die Inschrift drückt in den Zeilen 9 bis 12 die Hoffnung aus, dass ein Mensch, der sich dem Willen Gottes hingibt, in jeder Notlage durch dieses Rettungsmittel, wie es heißt, geschützt wird. Aber was ist mit dem Rettungsmittel gemeint? Wenn das Amulett gemeint ist, wird der Wunsch geäußert, dass das Amulett Schutz gewähren möge. Eine solche Vorstellung käme einem magischen Verständnis sehr nahe. Und das wäre aus christlicher Sicht abzulehnen. Kein Amulett am Hals kann uns vor Unheil bewahren. Wir können nicht ausschließen, dass hier ein Rest magischen Glaubens erhalten geblieben ist. Man kann aber das Rettungsmittel auch auf die Inschrift des Amuletts beziehen und dann so interpretieren. Die Erinnerung an die Inschrift und der damit verbundene Glaube möge den Besitzer schützen und vor Unheil bewahren. Immerhin trägt der Besitzer die Inschrift ja immer mit sich. So wie sie Tag und Nacht an seinem Hals hängt, so möge der Glaube sich in sein Denken und Handeln einprägen und ihn beständig daran erinnern, in Gottes Händen gut aufgehoben zu sein. Es ist auch heute wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Denn in einem unchristlichen Umfeld gerät das schnell in Vergessenheit. Die Zeilen 13 bis 18 der Inschrift sind ein fast wörtliches Zitat aus dem Brief des Paulus an die Philipper. Die Inschrift hält fest, dass sich vor Jesus Christus alle Knie beugen, die himmlischen, irdischen und unterirdischen. Und ausnahmslos jede Zunge sich zu ihm bekenne. Dies entspricht dem Abschluss einer Hymne auf Jesus Christus, die Paulus aus der ältesten Christenheit übernommen und hier in seinen Brief an die Philipper eingefügt hat. Der Abschluss der Hymne lautet so, ich zitiere aus Philipper 2. Damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters. In der Inschrift begründet die Herrschaft Jesu Christi den Wunsch, durch das Vertrauen zu ihm vor Unheil bewahrt zu werden. Denn alle Mächte auf Erden müssen sich Jesus Christus beugen und ihn als Herrn bekennen, ob sie das wollen oder nicht. Und darum, so heißt es in der Inschrift, kann keine Macht auf Erden das Wohlbefinden, das mir Jesus Christus schenkt, zunichte machen. Im Römischen Reich mit seinem Kaiserkult hatte es schon besondere Bedeutung, Jesus Christus als Herrn zu bekennen und nicht den allmächtig erscheinenden Kaiser. Das war ein Glaube gegen den Augenschein. Denn vor Augen stand nur die umfassende Macht des Kaisers. Aber der christliche Glaube lebt von der Überzeugung, dass es mehr gibt als das, was vor Augen ist. Wir leben in einer Welt, in der niemand vor Unheil gefeit ist. Das, was uns täglich vor Augen ist, das gibt genug Anlass, mit Angst und Sorge in die Zukunft zu blicken. Dagegen setzen der Philipperbrief und die Inschrift die Gewissheit, dass nicht die Herren der Welt oder ein Schicksal das letzte Wort über uns sprechen, sondern der Herr Jesus Christus mit seiner unendlichen Liebe. Alle irdischen Gewalten sind ihm untergeordnet und können uns nicht von seiner Liebe trennen. Aber auch die unterirdischen Gewalten, Tod und Teufel, können nichts ausrichten, wozu er nicht sein liebevolles Ja gesagt hat. Und schließlich kann sogar das, was wir aus dem Himmel, also von Gott her zu erwarten haben, nur von Jesus Christus und seiner Liebe durchdrungen sein. In solchem Glauben sind alle Ängste und Sorgen, die wir haben, relativiert. Denn wir haben eine unverlierbare Hoffnung in allen Nöten, die uns getroffen haben. Und wir brauchen diese Hoffnung nicht weniger als der frühe Christ, der seinen Glauben in einem Amulett am Hals immer bei sich trug. Möge auch uns dieser Glaube bei jedem Schritt unseres Lebens ein treuer Begleiter sein. Du findest den lateinischen Text der Inschrift, ich sagte es schon, im Artikel auf meiner Website christseinverstehen.de. Ich wünsche dir den starken Glauben, den der antike Christ offenbar hatte, und dazu Gottes reichen Segen.